Moment am Sonntag.
Na, also viel niedriger als das jetzt geht nicht mehr. Es könnten noch ein paar Dezimeter weniger sein, aber so wie es jetzt ist, wir könnten hier vor Ort nicht, aber 20 Kilometer flussaufwärts, könnten wir zu Fuß in die Slowakei gehen, ohne dass die Hose nass wird.
Also wie die Fische da wandern können. Normalerweise gängen sie vom großen Gewässer in das kleinere Gewässer und da laichen sie ab. Aber jetzt ist das nicht mehr attraktiv, gell? Das ist, weil zu wenig Wasser ist und das Wasser zu warm dann. Ja.
Es ist nicht nur der Neusiedlersee.
Also das ist die Horrorsaison für uns schlechthin. Also wir sind eigentlich seit März täglich unterwegs mit der Bewässerung und das hat es noch nie gegeben.
Ein Sommer wie jetzt, ich glaube, mit solchen Sommern müssen wir in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten dauernd rechnen. Das wird das neue Normal werden. Und so wie es früher war, das wird es nicht mehr geben.
Quer durch Österreich hinterlässt die Trockenheit ihre Spuren. Ufer verlanden, Bäche versiegen, Felder verdorren, Brunnen fallen trocken. Wie geht es den Menschen, die am und mit dem Wasser leben?
Es gibt Gemeinden, die sich in einer Genossenschaft angeschlossen haben, weil die Wasserreserven nicht mehr ausreichend sind für die Bevölkerung.
Das Wasser ist weg.
Früher hat man die Brunnen alle verwenden können und dadurch, dass zu wenig Wasser ist, sind die Verunreinigungen oder Nitrate höher in den Brunnen drinnen und wir können immer weniger Eigenwasser einspeisen und müssen das Wasser eigentlich zukaufen.
Was bleibt, wenn Gewässer verschwinden?
Solange es eine Bewässerung gibt, gibt es da Landwirtschaft. Wenn es da keine Bewässerung mehr gibt, dann können gleich einmal 2/3 der Bauern zuspielen.
Eine Sendung von Xaver Forthuber.
Also normalerweise müssten da eigentlich 50 Kubikmeter pro Sekunde fließen. Das Wasser müsste, sag mal, einen Meter ungefähr höher sein. Und gerade diese Wasserhöhe, der Wasserspiegel, das ist ein Thema, was dann breitere Folgen hat, weil das hängt mit dem Grundwasserstand zusammen. Und was für uns aus Naturschutzsicht total wichtig ist, da liegt unser Auenreservat. Wie das Wort schon sagt, das sollten eigentlich Auen, Flussauen sein. Da braucht es Wasser. Derzeit gibt es bei uns im Reservat kaum noch Wasser. Nur an den allertiefsten Stellen steht ein paar Handbreiten. Und das darf eigentlich nicht so sein. Und das war vor ein paar Jahrzehnten auch noch nicht so. Und vor einem Jahrhundert war das gar nicht so.
Jurien Westerhoff steht am Stadtrand von Marek im äußersten Osten des Weinviertels. Hier schaut man über die March hinüber in die Slowakei. Der gebürtige Niederländer und Wahlniederösterreicher überprüft die aktuellen Pegelstände in einer App auf seinem Handy. Mitten in der August-Hitzewelle fließen hier statt 50 nur noch 17,2 Kubikmeter Wasser pro Sekunde vorbei. Die Wiese am Ufer ist gelbbraun und ausgebrannt. An den Zuflüssen und Altarmen sieht es noch dramatischer aus, sagt Jurien Westerhoff. Er ist der Programmbereichsleiter des WWF für das nahegelegene Schutzgebiet Marteierau.
Da links, das ist die Mühlbachmündung. Das ist eigentlich der südlichste Punkt von unserem Reservat, wo alles, was es im Reservat an Wasser gibt, wegfließt. Und da fließt derzeit ganz einfach nichts. Der Mühlbach ist völlig trocken. Ja, manchmal so 20, 30 Zentimeter breit ist noch Schlamm, aber es ist kein Bach mehr.
Wo ist das Wasser? Der Grundwasserspiegel in der Marchregion fällt stetig, obwohl die gesamte Regenmenge pro Jahr sogar leicht steigt. Verantwortlich ist ein bekanntes Symptom des Klimawandels. Die Extreme werden extremer, sagt Jurien Westerhoff.
Die March war eigentlich ursprünglich bis 1940, 1950 ein mäandrierender Fluss. Also man sieht noch ein paar Kurven, aber früher waren das so richtige Mäander. Dadurch war das Wasser viel länger in der Landschaft unterwegs, hat viel mehr Zeit gehabt, das Grundwasser anzureichern. Und die March ist im Laufe vom 20. Jahrhundert weitgehend begradigt. Und das Wasser fließt einfach schneller weg und ist irgendwann im Schwarzmeer und bringt uns hier nichts mehr. Und das, was jetzt in den letzten 10, 15 Jahren total gut sichtbar wird, ist, dass die Niederschläge im Sommerhalbjahr sehr oft in Form von Starkniederschlägen fallen. Also es regnet 20, 30, 40 Millimeter innerhalb von einer Stunde oder so. Das Wasser wird vom Boden schlecht aufgenommen, weil ein trockener Boden kann Wasser schlecht aufnehmen. Das Wasser geht zum nächsten Bach, in den Fluss und ist weg. Ich glaube, wir müssen lernen von der Natur, welche Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen und das weniger Wasser, was es noch gibt, länger festzuhalten.
Jurien Westerhoff führt zu einer Stelle, wo man aus seiner Sicht von der Natur lernen kann. Mitten im Auwald und relativ weit vom Fluss entfernt erstreckt sich dann doch ein weitläufiger Teich zwischen den Bäumen.
Das sind wir eh schon da. Aus unserer Sicht zum Glück auf der richtigen Seite vom Weg. Ein wunderschöner Biberdamm. Und man sieht, die ganze Gegend ist total ausgetrocknet. Aber die Biber, also eigentlich die Baumeister der Natur, schaffen es, Wasser festzuhalten und halten damit auch ein ganzes Ökosystem eigentlich am Leben. Weil hier leben Frösche, Ringelnatter auf jeden Fall, Enten, für die ganze Umgebung ist hier Wasser vorhanden. Da geht es um Trinkwasser für das Wild. Also wir haben Wildschweine, Rothirsche, Rehe. Und würde es kein Biber geben, dann würde es so viel Wasser geben, wie man da sieht. Also eigentlich fast nichts mehr. Also das ganz wenige Wasser, was hier vorbeifließt, wird hier mit Erfolg aufgestaut. Auch weiter da hinten, da ist total viel Wasser mitten im Wald. Und so ist hier eine feuchte Stelle, wo ohne Biber keine feuchte Stelle wäre.
Die großflächigen Trockenlegungen und Flussregulierungen im 20. Jahrhundert gab es in ganz Österreich. Sie dienten der Gewinnung des sogenannten 10. Bundeslandes, also der Schaffung von Verkehrs-, Siedlungs- und vor allem Ackerflächen, um die Not nach dem Zweiten Weltkrieg zu lindern und die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Der WWF fordert umfassende Renaturierungsmaßnahmen, wie sie vielerorts auch schon umgesetzt werden. Mittelfristig wäre das sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich von Nutzen, sagt Jürgen Westhoff.
Ja, da wählt die Landwirtschaft derzeit leider noch oft den leichten technischen Weg. Aus den Brunnen, die es gibt, werden die Felder bewässert. Also es funktioniert, solange es noch genug Wasser gibt. Aber wie stellen wir uns sowas in 10, in 20 Jahren vor? Ja, man kann immer tiefer bohren für die Brunnen. Derzeit steht das Grundwasser da, vielleicht 5 Meter tief oder so, ich weiß es nicht. Also da kommt man mit einer normalen Pumpe noch hin. Und so kann die Landwirtschaft sich natürlich noch eine Zeit lang retten, aber ich glaube, wir sollten uns die Frage stellen, ob wir wirklich hier in dieser Region eine Zukunft der Landwirtschaft sehen, wo es ohne Bewässerung auch wirklich nicht mehr geht, oder ob wir in einer anderen Richtung denken.
Wenn Sie mich fragen, ich bin jetzt 62, ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Jugend so viele Tage waren, die über 30 Grad waren. Das hat sich wirklich verändert. Als Kind haben wir 6 Wochen Schneedecke gehabt, dann waren es 6 Tage, in den letzten Winter waren es 6 Stunden. Die Vegetation geht jetzt bis Ende Dezember in der Regel und fängt Mitte Februar wieder an.
Paul Weiß ist Landwirt in der etwa 10 Kilometer entfernt gelegenen Ortschaft Lassee. Seine Bioprodukte von Kräutern und Gewürzen über Soja bis zu Saatmais und Zuckerrüben finden sich in den Packungen bekannter Marken in vielen österreichischen Supermärkten. Lassee wächst. In jüngster Zeit ist der öffentliche Verkehr massiv ausgebaut worden. Die Gegend will sich als Zentrum des Fahrradtourismus etablieren und dieses Jahr findet auch die niederösterreichische Landesausstellung hier statt, begleitet von umfassenden Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Droht nun auch hier, was im Burgenland schon begonnen hat, ein Streit um die Wassernutzung zwischen Landwirtschaft, Siedlung, Erholung und Ökosystem? Paul Weiß winkt ab.
Also wenn mir der oberste Wassermensch erklärt, Herr Weiß, was haben Sie denn für ein Problem? Sie haben Wasserrechte, ja, und die sind verbrieft, tun Sie nichts an. Wenn die Seen daneben, also wir haben 14 Badeseen in Lassee, wenn die 14 Badeseen nichts mehr zum Schwimmen haben, tangiert sie das nicht, nicht. Und ich sage, ich bin Bevölkerung da. Wir sind gemeinsam, die Bewohner vom Erholungszentrum sind genauso wichtig wie wir Bauern. Ja. Und es kann nicht sein, dass mir deren Interessen ganz wurscht ist. Das sind ja meine Konsumenten. Und hätte ich keine Möglichkeiten einzugreifen, na gut, dann muss ich sagen, okay, am Abend wird es finster, ich kann es nicht ändern. Aber wir könnten durch ganz einfache Aufstaumöglichkeiten jeden Zentimeter Grundwasser einstellen, dass die Seen einen Wasserstand haben, der wirklich ausreichend zum Baden einlädt. Und das kann man leicht steuern, wir dürfen es nur nicht.
Warum man das nicht darf, warum die überall sichtbaren Pumpanlagen ab einem gewissen Grundwasserstand automatisch anspringen und das Wasser, Trockenheit oder nicht, über den Deich in den Fluss und Richtung Schwarzes Meer schicken, das ist leicht erklärt.
Weil man in den 80er Jahren, wo das Grundwasser auch schon ein bisschen tiefer war, Siedlungen mit Kellerbauten genehmigt hat, die heute, wenn wir den Grundwasserspiegel erhöhen würden, auf das Maß, das wir zum Beispiel in den 50er Jahren hatten, dann würden die ganzen Keller schwimmen. Und nachdem die Bürgermeister Baugenehmigungen erteilt haben, haben sie jetzt auch die Verantwortung, wann ein Wasser im Keller ist.
Das Machfeld ist heute eine der wichtigsten Regionen für die heimische Gemüseproduktion. Die Felder erstrecken sich von Horizont zu Horizont. Nur Ortsnamen wie Breitensee, Untersiebenbrunn oder eben Lassee erinnern hier noch an die feuchte, sumpfige Vergangenheit. Mittlerweile wird das Wasser durch ein Netzwerk von Kanälen, Leitungen und Anlagen gebändigt. Genau diese lange Tradition der bewussten Wasserregulierung, die es anderswo in Österreich so nicht gibt, will Paul Weiß jetzt nutzen. Der studierte Ökonom kann praktisch auf den Liter genau vorrechnen, wie das gehen könnte.
Auf der einen Seite könnten wir rund 7 Millionen Kubikmeter Abfluss verhindern über den Stempelbach. Wir könnten 30 Millionen Kubikmeter weniger pumpen am Rußbach. Wir könnten rund 10 Millionen Kubikmeter zusätzlich über jetzt schon vorhandene Versickerungsanlagen am Machfeldkanal, wo Donauwasser eben in Machfeld versickert, versickert werden kann, versickern. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, über den Fadenbach zusätzlich Wasser ins Machfeld zu bringen, im südlichen Bereich. Und was natürlich auch möglich ist, dass man nicht mehr Grundwasser entnimmt zur Bewässerung, sondern Machfeldkanalwasser. Da gibt es jetzt schon eine Anlage, eine große in Babersdorf. Eine weitere ist jetzt in Untersimbrunn geplant. Also da könnte man weitere 2 bis 4 Millionen Kubikmeter Wasser einsparen, was jetzt aus Grundwasser entnommen wird, sodass wir auch bei intensiver landwirtschaftlicher Beregnungstätigkeit eine ausgeglichene Bilanz haben.
Weil die bestehenden Anlagen nur anders eingestellt werden müssten, würden auch keine zusätzlichen Kosten entstehen, sagt Paul Weiß. Auch bei Hochwasser wäre noch genug Platz, damit niemand um seinen Keller fürchten müsse. Nur die Verordnungen würden angepasst gehören.
Und ich bin insofern guter Dinge, als dass wir nächstes Jahr Landtagswahlen in Niederösterreich haben. Und die Wassersituation für die landwirtschaftliche Bevölkerung die Überlebensfrage ist. Jetzt geht es wirklich um ganz viel für die Region. Ohne Wasser sind da tausende Arbeitsplätze weg, ist die gesamte Wertschöpfung weg und, das muss man auch sagen, ist eine wesentliche Nahversorgung für 3,5 Millionen Menschen weg.
Auf frische und regionale Nahrungsmittel will wohl auch in Zukunft niemand verzichten und das geht eben nicht ohne Wasserentnahme durch die Landwirtschaft, argumentiert Paul Weiß. Auf der Fahrt durch das Machfeld sieht man tatsächlich aller Orten, wie Rohre und Wasserschläuche verlegt werden. Auf vielen Feldern läuft die Bewässerung schon auf Hochtouren. Dass das bei sengender Hitze am frühen Nachmittag geschieht und der Asphalt der Landesstraße teilweise gleich mitbewässert wird, spricht noch nicht unbedingt für einen bewussten Umgang mit der kostbaren Ressource. Das bestätigt auch Paul Weiß.
Die Bauern dürfen sich nicht zurücklehnen und sagen, wir haben das immer so gemacht und das muss so sein und die Politik muss richten. Die Politik muss uns die Verordnungen ändern, aber wir Bauern müssen auch unseren Beitrag dazu leisten. Wenn Sie jetzt, wir haben heute einen Tag mit über 35 Grad, wenn Sie jetzt beim Herfahren nach Lassee um 3 Nachmittag eine Bewässerungsrenner gesehen haben, dann ist das eine Kapazitätsfrage. Bei der hohen Temperatur, bei der hohen Verdunstung Bewässerungen zu betreiben, heißt einfach Luftbefeuchten teilweise. Ja. Wenn der nur in der Nacht bewässert, dann braucht am Tag nicht mehr bewässern, dann hat man schon eine wesentliche Effizienzsteigerung, ohne dass man da jetzt wirklich was grundsätzlich ändern muss. Ja. Wir haben neue Beregnungstechniken, zum Beispiel können wir sehr viele Kulturen mittlerweile schon Tröpfchen bewässern und können da wesentlich effizienter sein und auch noch mehr für die Pflanzengesundheit machen. Aber das allein wird trotzdem nicht ausreichen.
Die Landwirtschaft wird sich umstellen müssen, um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, sagt Paul Weiß.
Wir brauchen viel mehr Hecken in der Landschaft. Da gibt es im Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft, ÖPUL, jetzt einen Maßnahmenpunkt Hecke, der wirklich attraktiv ist und da werden jetzt sehr viele Bauern zugreifen und Ackerflächen zu Hecken machen. Das ist vordergründig ein Verlust von Ackerflächen, aber in Summe produktionsmäßig dadurch, dass die Luftfeuchtigkeit erhöht wird, dadurch, dass die Temperatur gesenkt wird, dadurch, dass der Wind gebremst wird, dadurch, dass insgesamt die Verdunstung reduziert wird, ist es eine wesentliche Wassersparmaßnahme und so nebenbei ökologisch, was die Vogelwelt betrifft, eine unheimliche Bereicherung der Landschaft.
Wir hören den Brunnen vor einem Haus an der Ortseinfahrt von Lassee und verlassen fürs Erste Niederösterreich. Gibt es auch im alpinen Westen schon Spuren der Trockenheit? Die Musik in dieser Sendung ist aus dem Album The Desert Music des amerikanischen Komponisten Steve Reich.
Jeden Tag.
In der Früh.
Gehe schwimmen, ungefähr diesen 1 Kilometer von hier bis zu unserem Badeplatz. Um 6 Uhr, 6:15, marschiere ich los. und dann schwimme ich ungefähr 100 Meter und wieder zurück.
Albert Jaksch lebt und arbeitet seit den 1970er Jahren in Scharfling am Mondsee, wo Salzburg an Oberösterreich grenzt. Der 75-jährige promovierte Biologe leitete bis 2014 das Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft am Bundesamt für Wasserwirtschaft, das hier seinen Sitz hat. Vor einiger Zeit hat er sich ganz in der Nähe ein Haus gebaut. Mit eigenem Brunnen und ohne Keller, denn das Grundwasser steht hier in rund 2 Meter Tiefe. Aber Keller nutzt man meistens eh nicht, wie er lachend erklärt. Sein bevorzugter Badeplatz liegt bei einem der kleineren Bäche, die in den Mondsee münden.
Das ist der sogenannte Kienbach. Das ist der Kienberg und der Kienbach kommt dort hinten raus aus dem Gebiet der Eisenauer Alm und fällt da über einen ziemlich schönen großen Wasserfall herunter und hat halt ja, auch im Sommer relativ wenig Wasser, wenn es nicht regnet und vor einer Woche noch hat er sehr wenig Wasser gehabt.
Auch hier ist also dieses Jahr Wasser weggeblieben. In den vorangegangenen Tagen ist allerdings eine Kaltfront von Westen nach Osten über Österreich gezogen und hat zumindest für 1 oder 2 Tage wieder Regen gebracht.
Das hat etwas ausgemacht, sodass der Bach jetzt merklich hörbar ist. Und das war also in den letzten Tagen überhaupt nicht. Da ist nur mehr das Rinnsal hineingerieselt. Und das war halt einer von den vielen Zuflüssen des Mondsees. Der Mondsee hat ja 3 größere Zuflüsse, die Wangauer Ache, die Zellerache und die Fuschlerache. Also Zellerache und Fuschlerache kommen jeweils aus dem See. Und dann kommen zahlreiche kleinere Bacherl dazu.
Österreichweit war der heurige Sommer um rund ein Viertel niederschlagsärmer, als es im langjährigen Mittel zu erwarten gewesen wäre. In manchen Gebieten Salzburgs ist nur etwas mehr als halb so viel Regen gefallen wie normal. Ideal für den Boden, das Ökosystem und das Grundwasser wäre ein langer, leichter Landregen, sagt Albert Jaksch.
Im Sommer war bekannt, ja, in Salz kann man gut regnen, eigentlich immer. Ne? Und der Salzburger Schnürlregen, dieser bekannte, der fehlt. Es gibt Starkregenereignisse, die können ein paar Tage dauern, dann haben wir Hochwasser. Oder sie dauern ein paar Minuten und trotzdem gibt es Murre oder Schwierigkeiten.
Der fehlende Regen hat diesen Sommer auch in dieser Region für Schlagzeilen gesorgt. Der Flachgau vertrocknet, schrieben die Salzburger Nachrichten. Und in den oberösterreichischen Nachrichten hieß es, der Klimawandel lasse die Pegel der Salzkammer gut sehen rasant fallen. Albert Jaksch hält das in dieser Form für übertrieben, auch wenn er die erhöhte Aufmerksamkeit für Ökologie und Wasserwirtschaft zu schätzen weiß.
Wir haben Niederwasserperioden schon öfter gehabt. Vor, glaube ich, 4 oder 5 Jahren war es schon auch einmal so nieder wie jetzt, mindestens so nieder, wo in manchen Buchten die Steine dann rausgeschaut haben, so quasi als Inseln. Das hat es schon gegeben, ist nichts Außergewöhnliches. Das ist heuer eben ein trockenes Jahr, die Wasserstände sind niedrig. Es wirkt sich, sagen wir jetzt, auf Fischerei, die Fischfauna und auf sonstige Faunenelemente überhaupt nicht negativ aus. Da und dort ist es natürlich für Leute, die einen Segelsport betreiben oder auch für die Rundfahrtschiffe und so weiter, möglicherweise ein Problem, weil die Anleger dann in zu seichtem Wasser liegen.
Das Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft selbst ist in einem schönbrunnergelben Gebäude direkt am Seeufer untergebracht. Martin Luger, Leiter der Abteilung Seenkunde, kommt direkt aus dem See. Er war zu Feierabend noch eine Runde schwimmen. Dass der Mondsee derzeit rund 30 bis 40 Zentimeter niedriger steht als normal, kann er also aus wissenschaftlicher und eigener Erfahrung bestätigen. Und auch, dass das nicht zum ersten Mal vorkommt.
2018 war so ein Extremjahr mit im Herbst extrem niedrige Wasserstände. Da hat man da bei uns, sag ich Ihnen, da hat man trockenen Fußes von da herüben die ganze Mauer entlang bis drüben in die nächste Bucht gehen können. Da ist sogar der Pegel vom hydrographischen Dienst, der hat glaube ich bei 100 cm angefangen, den haben sie dann auf 90 nach unten verlängert, weil der schon tagelang keinen Wasserstand mehr angezeigt hat. Nicht? Und die Pegel gibt es aber seit 100 Jahren und da wird einem glaube ich schon irgendwann, gerade wenn man sich natürlich damit befasst, wird einem die Dramatik der Veränderung, der wir da jetzt aufgrund vom Klimawandel ausgesetzt sind, schon bewusst.
Auch Martin Luger gibt aber zu bedenken, dass man den 170 Meter tiefen Mondsee am Rand der Kalkalpen nicht ohne weiteres mit der Situation im burgenländischen Seewinkel vergleichen kann. Ein 247 Quadratkilometer großes Einzugsgebiet versorgt den Mondsee mit Wasser aus zahlreichen Quellen. Die umliegenden Berge dienen als Puffer, die Niederschläge speichern. Hier im Salzkammergut und dem angrenzenden Salzburger Seengebiet sei ein anderer Effekt des Klimawandels viel dramatischer. Die Seen werden zu warm, sagt Martin Kluger.
Wir haben am Mondsee gehabt, heuer schon 26 Grad. In den vergangenen Jahren haben wir einmal einige Tage mit 27, 28 Grad gehabt. Da sieht man zum Beispiel Eiteln, sieht man immer noch schwimmen oder Seelauben oder den Flussbarsch. Das sind Fischarten, die können auch gut mit den höheren Temperaturen. Schwierig wird es nur für alles, was Forellen verwandt ist. Die lieben kalte Temperaturen, die haben einen hohen Sauerstoffbedarf. Für die sind diese Verhältnisse dann schwierig. Und zwar oben ist es zu warm und unten habe ich keinen Sauerstoff. Nicht? Und da nutzt es dann auch nichts, wenn die von den 52 Wochen 50 Bedingungen vorfinden, zu denen sie überleben können, wenn zwei Wochen es nicht ausgeht. Weil die können nicht zwei Wochen auf Urlaub fahren im Sommer.
Das Wasser selbst wird hier noch für eine ganze Weile bleiben, sagt Martin Luger. An starke Schwankungen werde man sich jedoch wohl gewöhnen müssen und gerade kleine Gewässer wie der Kienbach bekommen das stärker zu spüren.
Entscheidend ist auch im Einzugsgebiet, ob es irgendwelche Quellen gibt. Nicht? Wir sind im Karst, da kann es natürlich Quellen geben, die das ganze Jahr hunderte Sekunden Liter schütten. Nicht? Die gehen halt einmal ein bisschen was zurück, aber das merkt man kaum. Nicht? Aber so kleinere Gewässer mit einem kleinen Einzugsgebiet, da kann es natürlich sein, dass die dann auch trocken fallen. Aber da muss man immer die Gesamtdimension betrachten. Nicht? Wir werden auch nicht erleben, dass ein Fuschler Aachen komplett trocken fällt. Nicht? Ich meine, die ist auch jetzt zum Teil, das ist mein Weg in die Arbeit täglich und natürlich an gewissen Kurven der tägliche Blick in den Fluss. Da sieht man dann halt bei Niedrigständen irgendwann Steine, die man sonst nicht sieht und man denkt so, ja, jetzt ist schon wirklich wenig Wasser, aber die werden nicht versiegen. Wenn wir die Salzach hernehmen, das ist im Sommer, ist die Salzach maßgeblich von Gletscherwasser gespeist. Und wenn, so wie die Prognosen sind, 2050 die Gletscher bei uns Geschichte sind, dann wird man das merken.
Der Alterbach entwässert von Koppel-Bleinfeld und geht über Knigl dann runter. Sie sehen, der Alterbach ist da mehr oder weniger raufgebaut. Es hat in den letzten Jahren einige Verbesserungsmaßnahmen gegeben, dass man Steine ins Gewässer gibt, wo wieder Strömungen sind und wieder Lebensräume für die Fische, Unterstände sind, damit es nicht so kanalartig fließt. Und ein großer Gewinn war natürlich der Fischaufstieg in die Salzach, was wir jetzt haben seit einigen Jahren, weil da immer die Nasen zum Ableichen aufsteigen, weil die Leichen im Alterbach dann ab. Ja.
Das Salzachufer im Salzburger Stadtteil Itzling. Radfahrende sausen am Kai entlang. Auf den Uferbänken suchen Spaziergängerinnen Erholung und Abkühlung. Hier mündet der Alterbach in den Fluss. Man sieht ihn weit unten am Grund des Grabens, der in dieser Tage mehrere Nummern zu groß zu sein scheint. Oben steht Otto Labuch, Referent für Fließgewässerbewirtschaftung beim Salzburger Landesfischereiverband.
Voriges Jahr haben wir mehr Niederschlag gehabt, aber so wie es im heurigen Jahr war, fällt natürlich der Niederschlag. Der Alterbach, also wenn er viel Wasser bringt, das geht bis da rauf fast, also da ist der Radweg überflutet auch zum Teil. Aber momentan ist, glaube ich, auch der Grundwasserspiegel in dem Bereich sehr nieder. Und deshalb, ja, sieht man da, das ist überhaupt nichts, was er momentan hat. Ja. Weil da haben wir in dem Bereich da vielleicht 20 cm, 10 cm und eine relativ geringe Fließgeschwindigkeit, was wir derzeit haben. Ja.
Für die Fischerei hat das bereits spürbare Auswirkungen.
Also bis zum Mai haben wir normale Situationen gehabt. Das war in Salzburg. Der Juni, Juli und August, also war es sehr trocken und sehr heiß, weil bei der Hitze verdunstet natürlich auch ein gewisser Anteil vom Wasser. Und das sieht man da bei der Alterbachmündung, dass die Steine da rausschauen, das hast du normal nicht. Am Rand vom Ufer sehen Sie das Braune da, also normalerweise ist das überströmt da, aber der Fischpass funktioniert noch. Also man sieht, dass da die Fische aufsteigen können. Es ist nur der Wasserstand so nieder jetzt und generell fließt der Alterbach jetzt sehr langsam. Das natürlich auch für die Salmoniden, also für die lachsartigen Fische, sehr schlecht ist, weil die brauchen viel Sauerstoff. Und das ist natürlich, wenn der Wasserstand zurückgeht, erwärmt sich das Gewässer und dann ist weniger Sauerstoff im Fließgewässer, das für die Forellen und Eschen natürlich unbedingt notwendig ist.
Die Fischaufstiegshilfe an der Mündung führt das Wasser serpentinenförmig über Steinbecken zur Salzach hinunter und sorgt so für eine sanfte Steigung, eine immer noch gerade ausreichende Wassertiefe und eine gewisse Strömung, an der sich die Fische orientieren, wenn sie ihre Laichgewässer aufsuchen, erklärt Otto Lappo.
Wenn man das Gewässer raufgeht, den Alterbach, früher hat man da sehr viele Fische immer gesehen, sieht man jetzt kaum einen Fisch mehr. Aber das bedingt auch andere Ursachen wie die Prädatoren, was wir im Bundesland Salzburg haben. Das ist der Graureiher, der Kormoran und seit einigen Jahren jetzt natürlich auch der Fischotter, der speziell in solchen Gewässern, wo wenig Wasser ist, kann er natürlich den Fisch leichter erbeuten. Da kann der Fisch nicht aus.
Die Fischereiverbände fordern jetzt, die tierische Konkurrenz durch Prädatoren, also Beutegreifer, stärker zu regulieren. Naturschützer und Naturschützerinnen sind strikt dagegen. Immerhin, die Salzach selbst bringt auch an diesem Tag genug Wasser für Mensch und Tier aus dem Gebirge.
Also Wasserversorgung in der Stadt Salzburg und den Umlandgemeinden ist gesichert. Die großen Orte, so wie Salzburg, Bergheim, Oberndorf, Wals, die sind alle an den Wasserverband Salzburger Becken angeschlossen. Und wir kriegen das Wasser vom Untersberg, vom Geisberg und von der Taugel im Tennengau. Da ist im Untersberg sehr viel Wasser gespeichert über den Winter und da haben wir noch kein Problem. Probleme gibt es in den Umlandgemeinden wie in Thalgau und solchen Gemeinden, wo die Quellen einfach zu wenig Wasser liefern. Die privaten Quellen und die Quellen von den Wassergenossenschaften, weil erst einmal die Höhenlage nicht so hoch ist, wo die Quellen sind und da kommt dann kein Wasser einfach nicht mehr. Ja.
So, schauen wir da runter zum Nichtwasserfall.
Die Tiefsteinklamm bei Schledorf im Flachgau, rund 25 Kilometer nördlich von Salzburg zwischen Mattsee und Wallersee gelegen. Kies und Schotter knirschen unter den Schritten von Matthäus Wimmer, dem Obmann der örtlichen Wassergenossenschaft.
Das ganze Bachbett ist normalerweise mit Wasser gefüllt und ein wirklich sehr schöner Bach und seit ein paar Wochen absolut trocken.
Auf der rechten Bachseite erstreckt sich ein großer Felsüberhang. Hier soll vor geraumer Zeit das Baumaterial für die Dorfkirche entnommen worden sein. Weiter vorne steht eine Familie auf einem Steg. Dort rauscht normalerweise ein Wasserfall, der auf Wanderkarten als regionale Sehenswürdigkeit eingezeichnet ist. Auch von dem ist aber keine Spur. Da haben auch die lang erwarteten Regenfälle der letzten 48 Stunden nichts geholfen, sagt Matthäus Wimmer.
Also das kommt bei uns im Grundwasser sicher nicht an. Das nimmt die Vegetation auf, die Bäume, die Wiesen, die haben gewartet auf diesen Regen und die nehmen das zur Gänze auf. Also im Grundwasser kommt von diesem Regen, wenn es einen Tag regnet, null an.
Einige hundert Meter weiter unten sprudelt es plötzlich wieder, sanft aber doch.
Da in diesem Bereich entsteht aus dem Nichts plötzlich, aus diesen Felsen kommen dann die Kaltwasserquellen, die eben dieses besondere Mikroklima gemeinsam mit dem eher warmen Wasser aus der Moorgegend erzeugen. Es entsteht dadurch ein ganz eigenes Klima, wenn kaltes Quellwasser aus dem Konglomerat mit dem warmen Moorwasser zusammenkommt und da ein ganz eigener Lebensraum entsteht. Und den schätzen wir unbewusst. Jetzt spüren wir diese Kühle, ist angenehm. Wenn da mehr Wasser wäre, wäre es im Sommer noch angenehmer. Und das schätzen die Leute, die einfach da runtergehen können, keinen Eintritt bezahlen müssen und einfach da die Natur genießen können. Das schätzen die Menschen sehr und ist auch unser Naherholungsraum für uns Schledorfer selbst.
Das Konglomeratgestein der nahegelegenen Riedelwaldplatte ist der wichtigste Trinkwasserspeicher der Region. Die ÖBB prüfen dort gerade einen Tunnelbau, was viele der Anwohner mit Sorge verfolgen. Mit der Trockenheit steigt seit geraumer Zeit auch die Brandgefahr hier im Wald, sagt Matthäus Wimmer, was das Problem noch verschärft, denn im Bedarfsfall wäre es vorgesehen, zusätzliches Löschwasser aus dem Bach zu entnehmen, aber der ist eben trocken.
Früher hat es alle 3-4 Tage wieder mal geregnet. Es hat keine so langen Trockenperioden gegeben, in meiner Wahrnehmung. Und dann hat es wieder mal 3 Tage geregnet und dann war es wieder schön. Und die Herausforderungen jetzt sind, dass jetzt 2 Monate fast kein Regen fällt, dadurch mehr bewässert wird und kein Wasser ins Grundwasser nachströmen kann.
Für Matthäus Wimmer ist ein Umdenken überfällig.
Jetzt müssen wir schauen, dass wir in unserer Gegend Wasser halten, in den Mooren, in den Bächen. Und das wird die nächste Herausforderung. Wir haben auch so eine Tendenz, dass Mulden mit Aushubmaterial befüllt werden, sodass weniger Wasser in Zukunft hier versickern wird. Und das wird sich im Grundwasserspiegel über die Jahrzehnte rächen.
Um neu entdeckte Quellvorkommen in dem Gebiet für das Dorf zu erschließen, wurde 2015 die Wassergenossenschaft ins Leben gerufen. Eine Wassergenossenschaft ist ein im Wasserrechtsgesetz vorgesehener Zusammenschluss von 3 oder mehr Liegenschaftseigentümern mit dem Ziel, die Wasserversorgung gemeinsam selbst zu organisieren. Wassermanagement ist notwendig, auch in dieser Region, sagt Genossenschaftsobmann Matthäus Wimmer. In Nachbargemeinden habe es bereits Aufrufe gegeben, den Wasserkonsum einzuschränken.
Wenn lange Trockenperioden sind, können wir Großverbrauchern eine gewisse Zeit zuordnen und sagen, der normale Wasserverbrauch im Ort ist in der Zeit von 20 Uhr bis 24 Uhr sehr gering. bitte nimm du das Wasser in dieser Zeit. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also es können bei uns auch Pools befüllt werden, der Sportplatz bewässert werden, aber alles zu seiner Zeit, dann geht sich das aus.
Direkt am Tiefsteinbach liegt die vielleicht wichtigste Quelle der Schlehdorfer Wassergenossenschaft. Matthäus Wimmer öffnet die Tür zum Brunnenhaus.
Also da fließt jetzt nicht viel weg, also in nassen Zeiten ist es das Vierfache.
Die Wassergenossenschaft hat das Dorf zusammengebracht. Techniker beschaffen die richtigen Teile für die Pumpenanlage. Ein Schmied hat das Logo der Wassergenossenschaft in das Zauntor am Quellhäuschen integriert. Ein Landwirt stellte mit seiner Zugmaschine den umgestürzten Wurzelstock eines Baumes wieder auf, damit kein Oberflächenwasser über die Mulde in die Quelle gerät. Matthäus Wimmer, ein ehemaliger Banker und selbstständiger Unternehmensberater, bringt seine organisatorischen Kompetenzen ein.
Wir hatten ursprünglich mehr als die Hälfte Wasserverlust und es war eine der wichtigsten Aufgaben von uns, Wasserverluste zu reduzieren, und zwar auf null. Für uns war erstaunlich, dass wir ein Drittel der Wasserverluste bei Hydranten hatten.
Undichte oder nicht gut verschlossene Hydranten geben das Wasser meist still und heimlich in den Erdboden ab. Nicht zu sehen, nicht zu hören, schwer zu messen, sagt Matthäus Wimmer. Aber es kommt häufiger vor, als man denkt.
Das wird verwendet von Lastwagenfahrern, die zum Beispiel den Lastwagen reinigen. Dann teilweise zum Pullen befüllen ist es verwendet worden. Oder auch, wenn der Reinhalteverband Spülungen bei Kanälen macht. Auch hier wird einfach sehr oft von Hydranten unkontrolliert Wasser entnommen. Und die Menge wäre nicht das Problem, die entnommen wird, weil das sind vielleicht 1000 Liter. Aber wenn das dann nicht ordentlich verschlossen wird, können das in einem Jahr 15 Millionen Liter sein bei einem Hydranten. Und das sind dann Mengen, speziell bei Trockenheit, die gehen wirklich ab in der Wasserbilanz.
Die Lösung, die Matthäus Wimmer und seine Frau Maria entwickelt haben, eine einfache Plombe mit einem signalgelben Hinweisschild verschließt den Hydranten und fordert dazu auf, eventuellen Wasserbedarf erst bei der Genossenschaft anzumelden. Das Konzept hat mittlerweile einen Markennamen, AquaSafe, und wird von Gemeinden in ganz Österreich nachgefragt. Innovationen wie diese haben den Schlehdorfern in den letzten Jahren mehrere Umweltpreise eingebracht. Wir hören den Dorfbrunnen von Schlehdorf. Aus einem Steinblock fließt hier Wasser in ein flaches, ebenerdiges Becken. Darüber steht, die Zukunft liegt in unserer Natur. Dass der Steinquader mit Schriftzug und Blumenornament ein wenig an einen Grabstein erinnert, hört hier wahrscheinlich niemand so gerne. Mit der Wüstenmusik von Steve Reich geht es daher gleich weiter ins Gebirge. In Rauris im Salzburger Pinzgau ist Landwirt Franz Leutfellner gerade dabei, sein über 200 Jahre altes Stallgebäude zu sanieren und zu erweitern. Die Gemeinde am Rand des Nationalparks Hohe Tauern liegt in einer der wasserreichsten Regionen des Landes. Die Wetterscheide des Alpenhauptkamms sorgt dafür, dass hier regelmäßig Niederschläge fallen und die zahlreichen Quellen an den Berghängen speisen. Hier liegt der Steinbachhof, den Franz Leutfellner und seine Familie als Biobetrieb führen.
Wir haben eine eigene Quelle, die war seit Menschengedenken die Quelle vom Steinbachhof. Die ist auf der anderen Talseite, die liegt sehr tief, aber das ist eine sehr gute Quelle. Also bis man da eine Trockenheit bei der merkt, das wäre wieder ein anderes Kapitel.
Zu merken war aber schon etwas, sogar hier im Gebirge.
Also man merkt es ja von der Vegetation, gerade an den Sonnseiten, wo sehr früh der Schnee weggegangen ist, beginnt noch praktisch gar nicht das Wachstum oder halt nur wirklich ganz, also was für Futterpflanzen nicht wirklich geeignet ist. Das beginnt schon zu wachsen, aber das klassische Gras und der Klee und auch die interessanteren Futterkräuter vertragen so dermaßen viel Trockenheit bei uns nicht.
Seit einigen Jahren gibt es immer wieder Phasen, wo die Niederschläge auf seinen Futterwiesen ausbleiben, erzählt Franz Leutfellner. Besonders ungelegen kommt das direkt nach einer Mahd, weil dann die Wurzeln vertrocknen können, sagt er.
Also vor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 3 Jahre und 4 Jahre, also es waren da 2 extrem trockene Jahre und da haben wir es schon so extrem gemerkt. Also bei uns ist üblich in etwa, dass man 3-mal mähen kann, aber beim 2. Aufwuchs haben wir wirklich, wo wir sonst dann die 25 Siloballen machen auf die Fläche, nur 4 gemacht. Und das Jahr drauf war es nicht ganz so extrem, aber auch, da haben wir auch, glaube ich, mehr wie ein Viertel weniger Futter gemacht wie sonst. Da muss man, also man hat eh nur 2 Möglichkeiten, entweder man reduziert den Viehbestand oder man kauft Fuhr dazu. Also wir haben in dem Fall sowohl als auch gemacht. Wir sind sowieso mit dem, was wir an Jungvieh haben, ist sowieso so konzipiert, dass wir sehr viel für andere Zuchtbetriebe abgeben. Und da muss man halt noch ein paar mehr auch geben.
Dieses Jahr wird es voraussichtlich kein Problem mit dem Winterfutter geben. Aber auch hier im Pinzgau ändern sich die Zeiten, was den Umgang mit dem Wasser betrifft.
Da auswärts ist ein Wasserkraftwerk, das aber jetzt umgebaut haben und wo man schon merkt, dass die Restwassermenge, was man durchlässt, mehr geworden ist, weil da das Wasser recht anders geworden ist und dadurch die Möglichkeiten für die Kraftwerke auch andere sind. Also weniger Entnahme ist jetzt wie früher möglich, weil früher haben sie es halt aufgestaut, Wasser weggeleitet und dann war ja keins mehr. Aber das ist jetzt nicht mehr.
Das Wasser, das den Hof versorgt, sprudelt auf dem Gegenhang aus dem Felsen. Dazwischen fließt die Rauriser Ache an der Talstraße entlang. Wir sind zurück in Niederösterreich, diesmal ganz im Norden. Wir hören den Brunnen im ersten Hof von Stift Altenburg im Waldviertel. Bettina Pomerenke lädt zu einem kleinen Spaziergang ein. Im Stiftsgarten ist ein naturnah angelegter Teich mit einem kleinen Schilfgürtel. Auch hier hat es inzwischen einige Tage Regen gegeben.
Mittlerweile war es schon sehr, sehr notwendig. Man hat schon gemerkt, es ist zu trocken, es war alles ausgebrannt. Also im Kanto, wo es eigentlich grün war, war eigentlich die ganzen Wiesen, hat man gesehen, waren braun rundherum. Und das macht natürlich auch was. Und das merkt man in der Landwirtschaft. Also vor allem der Mais hat am Anfang im Frühjahr recht viel Wasser gekriegt und jetzt war es halt dann sehr trocken und das hat man am Anfang gesehen. Also es verdorrt halt regelrecht auf den Feldern dabei. Also man merkt ja die Blätter und man sagt ja, das ist herbstelt schon, aber herbstelt es eigentlich gar nicht, weil es ist einfach dieser Stress, den die Bäume haben, wenn es wenig Wasser ist über längere Zeit, sie verlieren einfach dann die Blätter, sie werfen es ab als eigenen Schutz, dass sie irgendwie diese Trockenperioden überdauern können. Und das hat man halt heuer schon sehr stark gemerkt dann bei mir im eigenen Garten, wie viel Laub dann eigentlich im Sommer schon runterfällt.
Die Landschaftsplanerin ist Managerin der Klar-Region im Bezirk Horn. Die Klimawandel-Anpassungsmodellregionen sind ein Förderprogramm des Umweltministeriums. 15 Gemeinden im Bezirk beschäftigen sich seit geraumer Zeit damit, die Region zukunftsfit zu machen. Das Thema Wasser hat dabei höchste Priorität.
Das, was mich heuer wirklich beeindruckt hat, war immer Ausflug an die Donau. Im Vorjahr sind wir um so eine Zeit eigentlich fast mehr als knietief im Wasser gewartet, bis wir eben bei der nächsten Insel waren. Und heuer sind wir das im Trockenen gegangen. Und das war für mich und eigentlich für alle recht beeindruckend. Also es macht ein bisschen Angst, wenn man sieht, wie schnell Wasser eigentlich weniger werden kann. Wo man es normalerweise gewohnt ist, dass immer Wasser ist und immer genügend Wasser. Aber
Bettina Pomerenke trifft sich hier mit der Schuldirektorin Regina Hartl. Die leitet die Volksschule im benachbarten Ort Röhrenbach, wo sie auch wohnt, und noch 2 weitere Schulen in der Umgebung. In diesem Jahr möchte sie mit den Schülern und Schülerinnen Projekte zur Bewusstseinsbildung umsetzen. Das Bewusstsein, dass mit Wasser sorgsam umgegangen werden muss, war im Waldviertel nämlich nicht immer vorhanden, sagt sie.
Nein, ich glaube, das hat sich erst gebildet in den letzten Jahren oder 10 Jahren zurück. Vorher war das sicher nicht der Fall mit Wasser sparen oder wie man das so umgeht oder dass das mit Klimawandel zusammenhängen könnte. Dass man da sagt, wir müssen Wasser sparen oder wie so eine Energiecheckerschule oder wie man mit Energie umgeht und so. Und das ist ganz wichtig, zuerst einmal bei den Erwachsenen umdenken anzuregen, aber eigentlich müssen wir das meiner Meinung nach über die Kinder spielen. Und die Kinder sind da wirklich bereit, was zu tun und auch die Eltern ein bisschen zu erziehen oder ja auch das Bewusstsein zu schaffen in der Familie.
Umweltbewusstsein allein wird aber nicht mehr reichen, sagen Regina Hartl und Bettina Pomarenke. Die Situation ist schon jetzt spürbar dramatisch. Landwirte und Forstwirtinnen überlegen bereits fieberhaft, auf welche Kulturen sie umstellen könnten, die auch in Zukunft noch in dieser Region überleben können. Manche Hausbrunnen waren über Monate ausgetrocknet.
Teilweise werden neue Brunnen eben gegraben und dass man eben mehr Trinkwasser kriegt. Das war eben jetzt in letzter Zeit auch schon, dass wir wirklich im Sommer oft Wasser sparen müssen haben von der Gemeinde aus, weil eben zu wenig Trinkwasser da war und man halt Gartengießen, Autowaschen, solche Sachen halt dann eigentlich eine gewisse Zeit lang einmal verboten waren, mehr oder weniger. Und das macht natürlich dann schon nachdenklich. Wenn man hört, man darf und soll nicht mehr, weil dann das Wasser zu wenig wird.
Ja, ich wohne eh nicht weit von da und wir haben das Problem in der Gemeinde auch gehabt, auch mit keine Pools mehr befüllen und Autowaschen Abstand nehmen. Und seit einigen Jahren haben wir einen zweiten Brunnen und deswegen funktioniert das wieder. Ich meine, ich persönlich bin da jetzt nicht so betroffen, weil ich einen Hausbrunnen habe und kann Pool und Garten gießen, steht mir Wasser genug zur Verfügung.
Die eigene Wasserversorgung von Regina Hartl ist sicher. Ihr Brunnen reicht bis zum Granitgestein am Grund des Wasserträgers. Bei der Errichtung waren sogar Sprengungen notwendig, erzählt sie. Andere haben derzeit nicht so viel Glück. Zu ernsthaften Konflikten im Ort haben die Einschränkungen bis jetzt aber nicht geführt, sagt Regina Hartl.
Nein, eigentlich war das bei uns nicht das Problem. Das ist eher die letzten Jahre, dass jeder einen Pool gebaut hat. Das war ja früher nicht, aber durch die Corona-Situation hat sich das verschärft. Aber das war nie das Problem eigentlich, wenn der Bürgermeister oder wenn die Gemeinde das ausgeschrieben hat, haben das eigentlich alle verstanden oder sehr dran gehalten, kann man schon sagen.
Nicht weit entfernt in der Stadt Eckenburg ist das Wasser wieder da, aber auch erst seit kurzem. Der Bürgermeister und gelernte Müller Georg Gilli besitzt die Gilli-Mühle an der Schmieda, die hier als kleiner Bach einen Wasserfall herunterkommt und die im Gebiet des Tullnerfeldes in die Donau fließen wird.
Das war natürlich unser Spülwiesen als Kinder. Ne? Dort, wo das Wasser runterkommt, 1,5 Meter weiter hervorn, ist er so circa 1,50 tief. Aber da sieht man, ich meine, jetzt ist er Rinnsal, das ist normal zweimal, dreimal so hoch. Ja.
Noch vor einigen Tagen floss hier gar nichts. Einige Wochen lang war der Bach trocken. Eine Situation, an die sich der knapp 60-jährige Bürgermeister so nicht erinnern kann. Georg Gilli steigt zum Wasser hinunter und hält Ausschau nach den Bachkrebsen, die es früher hier gab.
Nein, es ist schon, wenn genug Wasser ist, findet man dort und da schon noch Krebse. Aber jetzt war das 3 Wochen komplett ausgetrocknet. Und natürlich, da lebt halt dann auch nichts mehr. Ne? Und das ist ja, wir wohnen da vorne, du hörst das tagtäglich, Tag und Nacht. Und das ist man so gewohnt, wenn das dann nicht mehr rinnt, ist man fast ein bisschen traurig.
Wie will Eckenburg gegensteuern? Um nach Perspektiven zu suchen, muss man sich an den Ort begeben, der am wenigsten nach Natur klingt. Bürgermeister Georg Gilli steht an der Bundesstraße 35, die durch den Ortskern führt. Der abschüssige Bereich wurde in den vergangenen 2 Jahren auf einer Strecke von rund 900 Metern saniert. Dabei wurden auch 8 neue Bäume gepflanzt, was auf den ersten Blick nicht spektakulär aussieht. Was aber unter der Erde umgesetzt wurde, ist das sogenannte Schwammstadt-Prinzip.
Schwammstadt heißt, dass der Untergrund, wo die Bäume ihre Wurzeln hin entwickeln, etwas gröber ist, wo das Oberflächenwasser einsickern kann und es wird da unten gespeichert und die Bäume haben dann Zeit, das Wasser langsam wieder aufzunehmen. Da sind ca. 30 Kubikmeter Erde herausgearbeitet worden und ersetzt worden mit einem gröberen Material, das sich auch durch die Straßenbefestigung nicht mehr so zusammensetzt.
Ein saugfähiger Untergrund für Eckenburg. Das ist keine rein kosmetische Maßnahme. Auch für die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes wurde lang und viel gegraben. Wasser über undichte Leitungen zu verlieren, könne man sich nicht mehr leisten, sagt der Bürgermeister. Zuletzt musste mehr Wasser vom niederösterreichischen Energieversorger EVN zugekauft werden, weil der Ort sich nicht mehr im gewohnten Ausmaß selbst versorgen konnte. Wenn es nach Georg Gilli geht, hat das große Umdenken gerade erst begonnen.
Wir dann auch in den Siedlungsgebieten nicht mehr alles asphaltieren. Wir machen eine Fahrbahn und den Rest machen wir mit Sand oder auch anderes Material, wo ein Trockenrasen wachsen kann und Regenwasser versickern kann und das Grundwasser halt wieder auffüllt.
Allein die Straßensanierung inklusive Schwammstadt hat die Gemeinde rund 500.000 Euro gekostet und zeitweise Totalsperren der Ortsdurchfahrt erfordert. Rund um das Projekt gab es durchaus heftige Diskussionen im Gemeinderat, erzählt Georg Gilli. Schließlich habe sich aber der Großteil der Bevölkerung überzeugen lassen, dass alles getan werden muss, damit das Wasser im Ort bleibt.
Es ist so, dass die Bürgerinnen und Bürger das einsehen und vor allem auch überzeugt sind, dass das wichtig ist, weil es sind private Brunnen teilweise heuer ausgetrocknet. Es hat große Schwierigkeiten gegeben mit dem Grundwasser. Wir haben ja schon vom Vorjahr, von Herbst sehr wenig mitbekommen und da investiere ich gern etwas mehr und habe dann für die nächsten 100 Jahre eine gesunde Umwelt.
Das Wasser ist weg. Was bleibt, wenn Gewässer verschwinden? Eine Sendung von Xaver Forthuber. Redaktion Alexander Bachl.